Narayana ist es als Herr, im Herzen aller Lebewesen wohnend. Der Weltgewand ist Vasudeva. Auf ihn sollen, sei es gesagt, alle Yogis meditieren. Er ist die Glückseligkeit, die Unsterblichkeit, die Ewigkeit, die höchste Seele, Gott. Meditiere beständig auf Vishnu Krishna in deinem Herzen und mit deinem Geiste.
Yoga Yajnavalkya aus dem 13. Jahrhundert.
Herzlich willkommen zu der neuen Folge von Alle Zeit der Welt. Mit heute Jonas und mir in alter Standardbesetzung, nach längerer Zeit mal wieder.
Hallo.
Wir nähern uns heute einem weit verbreiteten Sport, einer Ansammlung an Dehnübungen und so viele mehr anscheinend, dem Yoga. Und hast du persönliche Erfahrungen mit Yoga gesammelt? Hast du mal Yoga gemacht, Jonas?
Ich glaube, das hat fast jeder, würde ich behaupten. Und ich glaube, manche Übungen sind auch so in meiner Aufwärmroutine mit drin oder nach dem Sportstretchen, vor dem Tanzen stretchen und sowas. Da gehört das, der herabschauende Hund oder sowas, ist einfach eine gute Übung. Gehört dazu, ne?
Aber du warst nie länger im Yoga-Studio angemeldet oder so. Okay. Nur aus Interesse. Es hätte sein können, dass es passiert ist und ich das nur verpasst hatte in deiner Vergangenheit. Aber nee, Yoga ist tatsächlich omnipräsent und heutzutage, also vor allem auch in Deutschland jetzt, omnipräsenter, als es vielleicht jemals war. Von der yogaeasy.de Website aus dem Artikel Was ist Yoga? Einer extrem seriösen Quelle. Da heißt es, Zitat, Yoga ist eine vor tausenden von Jahren entstandene indische Lehre, die Körper und Geist zusammenbringt. Der ungeheure und stetige Erfolg dieser Lehre im 21. Jahrhundert hat Yoga aus einem Nischendasein befreit. Yoga ist heute Mainstream. Die aktuelle Studie des Berufsverbands der Yoga-Lehrenden in Deutschland, auch bestimmt eine sehr seriöse Quelle, durchgeführt 2023 von der GfK, zeigt, dass in Deutschland jede fünfte Bürgerin Yoga bereits praktiziert. Also tatsächlich in irgendeiner Form oder anderen. Vielleicht sind es Leute, die wie du sagen, ich habe das irgendwie schon mal gemacht und baue da Sachen quasi selber in meine Dehnübungen mit ein. Oder Leute, die das tatsächlich bei Lehrenden in irgendwelchen Yoga-Vereinen machen. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr weit verbreitet. Egal, wie viel man jetzt dem BDY-Yoga hier, dem Interessenverband der Yoga-Lehrer glauben will.
Und ich meine, da werden wir bestimmt auch noch drauf kommen, aber diese Übungen, die Übergänge, ist das jetzt Yoga? Was ist das überhaupt? Oder ist das einfach nur eine Dehnübung? Also diese Übergänge sind ja auch irgendwo fließend, würde ich sagen, ne?
Tatsächlich geht es mir in der heutigen Folge darum, schon mal als kleine Voraussicht, das alles ein bisschen zu entwirren. Den Yoga-Begriff, den wir heute haben, ein bisschen kritisch zu hinterfragen und genau dieser Sache nachzugehen. Die Atemübungen, die Gymnastikübungen, was kommt davon wirklich aus Indien und was hat es überhaupt tatsächlich mit Indien zu tun und wie viel vielleicht eher mit unseren lieben Esoterikern und den esoterischen Kreisen im ausgehenden 19. Jahrhundert, den wir uns so oft hier im Podcast schon gewidmet haben. Also wenn ihr es noch nicht gemacht habt, als Vorbereitung für die jetzige Folge empfehle ich euch auf jeden Fall, die Folge zu Helena Blavatsky einmal anzuhören, als kleiner Vorgriff auf was wir heute noch alles so besprechen werden. Ich habe hier, um mit der Entwirrung des Begriffes einmal anzufangen, den Wikipedia-Artikel einfach mal ganz faul länger rauskopiert, weil der, glaube ich, ein relativ ausgewogenes Bild darstellt und einen Überblick darüber gibt, wo dieser Begriff überhaupt herkommt, was ist der etymologische Ursprung des Begriffes Yoga und was können wir tatsächlich über Yoga enzyklopädisch behaupten als Ausgangspunkt für unsere heutige Untersuchung.
Yoga kommt aus dem Sanskrit, ist männlich, von Yuga, von Joch und Yui für anjochen, zusammenbinden, anspannen, anschüren. Ist eine aus Indien stammende philosophische Lehre, die eine Reihe geistiger und körperlicher Übungen bzw. Praktiken wie Yama, Niyama, Asanas, Pranayama, Pratyahara, Kriyas, Meditation und Askese umfasst. Der Begriff Yoga kann sowohl Vereinigung oder Integration bedeuten, als auch im Sinne von Anschürren, Anschürung, Vergleich Jochen und Anspannen des Körpers an die Seele zur Sammlung und Konzentration bzw. zum Einswerden mit dem Bewusstsein verstanden werden. Da jeder Weg zur Selbsterkenntnis als Yoga bezeichnet werden kann, gibt es im Hinduismus zahlreiche Namen für die verschiedenen Yoga-Wege, die den jeweiligen Veranlagungen der nach Selbsterkenntnis Strebenden angepasst sind. Yoga ist eine der 6 klassischen Schulen Darshanas der indischen Philosophie. Es gibt viele verschiedene Formen des Yoga, oft mit einer eigenen Philosophie und Praxis. In Europa und Nordamerika wurden bis vor kurzem unter dem Begriff Yoga oft nur körperliche Übungen verstanden, die Asanas oder Yogasanas, und der Begriff somit weitgehend mit Hatha-Yoga gleichgesetzt.
So, das sind jetzt mal ganz viele Informationen, die auf einen einhageln. Das Wichtige ist, dass wenn wir im Westen an Yoga denken, wir vor allem an körperliche Übungen denken. Ja, Atemübungen vielleicht auch noch, aber vor allem eben die Asanas und die Yoga-Asanas, also die ruhenden Positionen und die bewegten Positionen so im Yoga. Und was Hatha-Yoga, das werden wir uns gleich auch nochmal genauer anschauen, aber das ist eine Tradition, die im 12., 13. Jahrhundert losgeht, ein bisschen körperbasierter war als das, was wir aus Indien als Yoga vorher kennen. Wichtig ist, dass wir unterscheiden zwischen dem, was in Indien als Yoga bezeichnet wird, wo es eben um, wie wir gerade schon im Wikipedia-Ausschnitt gehört haben, um Wege zur Selbsterkenntnis gehen und im Endeffekt langfristig aus einem Ausbruch des Zyklus der Wiedergeburten, im Gegensatz zu körperlichen Dehnübungen, die in der Forschungsliteratur, die ich gelesen habe zur heutigen Folge, oft als transnationales Yoga oder körperzentriertes Yoga bezeichnet wurden, um sich eben von diesem anderen Yoga-Begriff zu unterscheiden, diesem indischen. Dieser einer der Schulen, der Darshanas, einer der großen philosophischen Schulen Indiens quasi, sich davon abzugrenzen, weil das eben gleich gemacht wird in der heutigen Yoga-Praxis, was wir im Westen so in Yoga-Schulen auf den Webseiten hören und beim Unterricht mitbekommen, im Vergleich zu dem, was eben tatsächlich der Fall ist. Und für die heutige Folge werde ich, wenn ich jetzt im Weiteren über Yoga rede, eben über dieses transnationale, dieses körperzentrierte Yoga hauptsächlich sprechen, was wir aus dem Westen kennen. Und wenn ich über was anderes rede, dann werde ich das dann speziell Hatha-Yoga oder wie auch immer nennen. Nur damit wir da begrifflich auf einer Ebene sind und uns verstehen. Weil das kann sonst sehr, sehr verwirrend werden, ja, wenn wir das quasi wieder zusammen in einen Topf werfen, begrifflich. Zu den Behauptungen, die einem so über den Weg laufen, ja. Ihr habt ja gerade eben schon bei yogaeasy.de aus dem Zitat gehört, dass eben da behauptet wurde, dass Yoga eine vor Jahrtausenden entstandene indische Lehre ist und sich da aber ganz klar auf das körperzentrierte Yoga, was sie unterrichten, beziehen. Das Yoga als Körperübung, ja, als Gymnastik. Was man sonst so noch online findet, waren so Behauptungen wie, dass Yoga vor 5000 Jahren erfunden wurde. Das habe ich mehrmals gelesen. Dass eben die Praktiken, die sie unterrichten in ihrer Yogaschule, auf Jahrtausenden alten Traditionen aus Südasien beruhen würden. Ne? Und dass die Asanas entwickelt wurden, um den Körper auf Meditation vorzubereiten. Das sind so Sachen, die mir da so begegnet sind als Behauptung, aber gerade das hohe Alter von über 5000 Jahren, die immer wieder erwähnt werden, sticht einem da ins Auge. Ja? Und man hat die Vorstellung, dass in Indien seit 5000 Jahren die Leute die gleichen Yoga-Übungen machen, wie die heute im Westen und sonst und auch in Indien heute gelehrt werden und es da diese uralte Kontingenz gäbe. Und wenn ich so sage, wenn wir in diesem Podcast über alte Traditionen reden, dann wisst ihr, dass es Nonsens ist. Ja, das ist so ein bisschen ja die Kernidee von unserer Bearbeitung von scheinbar uralten Traditionen, die ja jedes Mal aus dem 19. Jahrhundert kommen. Ich weiß. Die Verbreitung von solchen Ideen wurde lange Zeit im 20. Jahrhundert komplett unkritisch aufgenommen und weiterverbreitet. Und es gibt tatsächlich erst seit den 1990er Jahren kritische akademische Forschung zu dem Thema, wo sich auch Yoga-Praktizierende, aber eben Wissenschaftler unter einem wissenschaftlichen Anspruch damit beschäftigen und die ganzen Mythen entlarvt haben, die da normalerweise so verbreitet werden im Yoga-Unterricht und darüber hinaus, wenn man in der Öffentlichkeit über Yoga redet.
Ich hätte eine Frage. Wann ist denn das Yoga nach Europa oder in den Westen rübergekommen?
Das werde ich dir heute erzählen. Das wird Teil der heutigen Folge. Da sind wir noch nicht, aber das werden wir. Ich will jetzt erst ganz kurz so ein bisschen das Standardbild dekonstruieren, bevor wir dann die wahre Geschichte erzählen und ein bisschen Storytelling-mäßig auch einsteigen.
Okay, hat er uns
zur Verbreitung. Nee, glaube ich, ist gut, weil sich die Leute das wahrscheinlich auch fragen, wenn sie jetzt hier hören. Seit den 1990ern beschäftigen sich also Wissenschaftler kritisch mit den Behauptungen aus der Yoga-Industrie, sage ich mal, und eine gründliche Analyse in den letzten, mittlerweile 35 Jahren, hat ergeben, dass es tatsächlich keine Kontingenz der heutigen verbreiteten körperzentrierten Yoga-Praktiken in die Vergangenheit gibt und dass sie tatsächlich erst im 19. Jahrhundert entstanden sind. Die frühen Verweise, auf die sich sehr gerne bezogen wird, auf die ich jetzt hier in verschiedenen, auch aktuellen Büchern zum Thema Yoga gestoßen bin, beziehen sich gerne auf die frühen Verweise auf Sitzhaltung, die es tatsächlich gibt, die aber sich konkret auf Meditationsanweisungen beziehen, zum Beispiel den Lotussitz. Aber den Lotussitz jetzt als Beweis zu nehmen für eine Kontingenz und dass Yoga so praktiziert wurde, es haben Leute im Schneidersitz seit 5000 Jahren in Indien meditiert, gegönnt, von mir aus, so. Das ist nachweisbar. Aber der ganze Kladderabatsch, der da drauf aufgebaut wird, ja, der ist komplett haltlos. Und die Asanas, die, von denen wir schon geredet haben, sind eben auch, das ist zu Deutsch der Sitz, und sind eben überwiegend unterschiedliche Sitzstellungen für Meditationspraktiken und Meditationsübungen. Und da geht es weder um Flexibilität, noch um, es geht nur darum, dass du mit der Atemübung und dem Sitz eine Meditation anstrebst und Erleuchtung oder Selbsterkenntnis erreichst. No Stretching, keine Dehnung. So, ich habe jetzt hier ein Interview aus dem Deutschlandfunk von 2021, ein Zitat mit einer Theologin Janel rausgesucht, das das ganz gut auf den Punkt bringt.
Janel sagt, es gibt verschiedene indische Quellen. Das ist das Spannende beim Yoga. Es gibt auf der einen Seite die körperbezogenen indischen Quellen, die Hatha-Yoga-Quellen, die jüngeren Datums sind. Wir sprechen hier von jung, so 16., 17. Jahrhundert. Dann beziehen sich aber viele, die sich auf das Yoga beziehen, auf das Patanjali-Sutra, eine Yoga-Tradition aus dem 2. vorchristlichen Jahrhundert. Das hat wiederum mit Körperlichkeit und dem, was viele Yoga-Praktizierende suchen, gar nichts zu tun. Weber fragt, da wird überhaupt nicht über den Körper geschrieben. Janel sagt, doch, es wird über den Körper geschrieben. Und zwar ein kurzer Satz über die Sitzhaltung. Dein Sitz sei fest und stabil. Das ist es dann auch schon.
Ja, und dann wird eben aus diesem einen Satz, dein Sitz sei fest und stabil, abgeleitet wird, dass es der Ursprung von modernem Yoga ist. Und dann schaut mal bitte in moderne Yoga-Klasse, in ein Fitnessstudio rein. Da ist wenig stabiler Sitz. Also, und wenn, dann halt vielleicht an der kurzen Meditations- und Atemübung am Anfang oder am Ende irgendwie mit dabei. Aber jetzt nicht der Kern von dem, was wir als Yoga erkennen würden heutzutage. Ja. Und gerade auch die vielen Verweise auf vedische Texte, da haben sich nachträglich eigentlich alle als haltlos und ganz starke Uminterpretation von ganz anderen Sachen erwiesen. Es gibt auch das oft zitierte Siegel der Indus-Zivilisation, wo auch eben Leute in einem Lotussitz zu sehen sind oder Götterstatuen, genauer gesagt, wo man nicht ganz sicher ist, welcher Gott es ist, im Lotussitz zu sehen ist. Und das ist eben alles kein eindeutiger Beweis für eine so alte Yoga-Tradition, wie das gern gemacht wird. Also die 5000 Jahre können wir komplett streichen. Die Hatha-Yoga-Ursprünge, also diese Idee, schon ein bisschen körperbezogene Atem- und Meditationsübungen zu machen, auch noch weit weg von dem, was wir heute als Yoga im Westen kennen. Das stammt aus dem 16., 17. Jahrhundert in seiner konkreteren Form, wie eben gesagt. Und dann alles Moderne aus dem 19. Jahrhundert. Bevor wir jetzt uns anschauen, wie das Ganze sich im 19. Jahrhundert entwickelt hat und verbreitet hat, noch fand ich die Frage ganz spannend, wie das denn dann tatsächlich Hatha Yoga, auch diese Sachen aus dem 14. Jahrhundert, die angesprochen wurden, was da so drin steht, und habe mich da ein bisschen reingelesen. Und ich habe zum Beispiel hier ein Zitat für dich rausgesucht oder für euch alle, nicht mehr für dich, Jonas, aus der Hatha Yoga Pradipika von Svatmarama aus dem 14. Jahrhundert. Das ist die, die, auch wenn ich es nicht richtig aussprechen kann, ist es die Hatha-Yoga-Bibel, quasi so das große Kernwerk, auf das sich da ganz stark bezogen wird. Ja, lies mal vor, Jonas, wie da Yoga praktiziert wird und was dafür notwendig ist.
Derjenige, der Hatha-Yoga praktiziert, sollte allein in einer kleinen Einsiedelei, Mata, leben, die sich an einem Ort befindet, der frei von Steinen, Wasser und Feuer ist. Und zwar im Umfang einer Bogenlänge und in einem tugendhaften, gut regierten Königreich, das wohlhabend und frei von Störungen ist. Das Alleinsein ist wichtig, weil das Ziel der Yogaschulung die Selbstverwirklichung ist. Die Anwesenheit von Felsen, Wasser und Feuer in der unmittelbaren Umgebung ist wirklich störend. Die feinstoffliche Energie dieser Elemente kann durch ihre Dominanz die Versuche, die eigene Energie zu kontrollieren, stören und sogar zum Scheitern bringen. Es ist offensichtlich, dass es ziemlich schwierig ist, sich über spirituelle Dinge Gedanken zu machen, wenn das Hauptanliegen
ja die Natur ist. Da fehlt ein Stück, aber genau. Wir sehen, hier geht es um Selbstverwirklichung, um Askese, um Einsiedelei, um sich ein Zurückziehen aus der Welt, um Selbstverwirklichung und Selbsterkenntnis zu erlangen. No stretching. Die Übungen, die dann heute als Asanas, also als die Ruhe, Positionen bekannt sind, erschienen im Hatha-Yoga selbst, dann aber auch erst ab den 1800er Jahren. Also auch eine Entwicklung des 19. Jahrhunderts erst. Selbst das Hatha-Yoga, das quasi scheinbar diese älteren Traditionen hat, oder das hat diese, klar, eindeutig diese Tradition, aber in der modernen Form, wie es praktiziert wird, geht es eben oft auch auf das 19. Jahrhundert dann zurück. Einige Atemübungen, die in früheren Texten erwähnt werden, sind sehr spekulativ, die Verbindung zu den aktuellen Yoga-Atemübungen. Und tatsächlich gibt es eine sehr spannende These, wo die Atemübungen tatsächlich her sind. Kleine Überraschung, da hat so ein Mann, so eine Frau ihre Erfindung geklaut und nicht gecredited.
Kam sonst nie vor in der ganzen Geschichte.
Nein, ja. Der einzige Fall, an den ich denken kann, wo das andersrum prominent passiert ist, ist Linie Riefenstahl, die einen männlichen sehr visionären Editor in die Psychiatrie hat einweisen lassen, damit er nicht darauf hinweisen konnte, dass ihre ganzen großartigen Erfindungen von ihm stammen. Aber dazu gibt es eine gute Art-Doku. Schaut sie euch an. Wie entstand denn jetzt tatsächlich das moderne Yoga? Kurz gesagt, in der modernen Form ist Yoga das ein Ergebnis des britischen Kolonialismus in Indien oder konkreter der Reaktion der indischen Eliten auf den Westen durch den Kolonialismus. Diese erzwungene Auseinandersetzung. Hier noch ein Zitat von Elisabeth de Michaelis, A History of Modern Yoga, ein Buch, das ganz viel für die heutige Folge, was ganz zentral ist für die Vorbereitung. Ich packe euch das auch in die Beschreibung. Wenn ihr mehr zu dem Thema lesen wollt und da tiefer einsteigen wollt, dann empfehle ich euch das. Das ist sehr lesenswert und sie selber ist eben Akademikerin irgendwie und hat selber angefangen, Yoga zu praktizieren und sich dann in den 2000ern angefangen, auch dafür zu interessieren, was denn die Hintergründe sind, und hat dann selber Sanskrit gelernt und die Originaltexte studiert und tatsächlich dann gute wissenschaftliche Arbeit in dem Bereich jetzt geliefert, und das Buch ist extrem lesenswert und sehr gut geschrieben. Genau.
Wie Halbfass weiter ausführt, hat die indische Antwort auf Europa viele Ebenen und Facetten. Zahlreiche Aspekte dieser Ost-West-Begegnung sind mehr oder weniger ausführlich erforscht worden. Ein entscheidender Gesprächspartner in diesem vielschichtigen Dialog wurde jedoch immer wieder übersehen, nämlich die westliche Esoterik. Diese Weltanschauung oder Denkform hat in religiösen Fragen eine besonders wichtige Rolle gespielt, und ihr Einfluss ist in bestimmten modernen Neuentwicklungen des Hinduismus, einschließlich des modernen Yoga, allgegenwärtig gewesen.
Denn, wie sie dann weiterschreibt und ausführt, ist die heutige Form von Yoga eben eine Entwicklung aus dem 19. Jahrhundert von Mitgliedern der hinduistischen Elite, die sich auf scheinbar uralte Traditionen berufend etwas entwickelt haben, was ja von den Briten gefördert wurde, weil sie eine Art Gymnastikersatz gesucht haben, weil in Europa war zu der Zeit Gymnastik das große Ding. Also 19. Jahrhundert, Turnvater Jahn, ihr kennt die Geschichte, die revolutionären Gymnastikvereine und es wird ein Riesending. Reformbewegung, dazu haben wir eine Folge gemacht zu den Wanderflügeln zur Reformbewegung, die könnt ihr euch gerne anhören auch. Also dieser ganze Kosmos an, jetzt muss der Körper irgendwie wieder zurück zur Natur und wie kann man einen gesunden Körper erhalten und wie sieht ein gesunder Körper aus und dieser im Endeffekt der große Fitnessboom der 1980er Jahre und der 2010er Jahre, das gilt im Endeffekt alles langfristig auf den ersten Fitnessboom der Moderne im 19. Jahrhundert zurück, wo Leute auf einmal sich Gedanken gemacht haben, wie viel Sonnenlicht ihr Körper braucht und wie viel Zeit in der Natur sie verbringen müssen und wie viel frische Luft sie nackt einatmen müssen, was sie sich so überlegt haben. Auch FKK-Bewegung und so geht natürlich alles auf diese Zeit zurück. Und in dieser Zeit im 19. Jahrhundert gab es nicht nur in Deutschland den Turnvater Jahn, der Turnübungen erfunden hat, um Schüler und Schülerinnen für die nächsten Jahrhunderte zu quälen. Jonas, ich schaue dich an, wir waren gemeinsam im Sportunterricht. Du hast gesehen, wie ich am Bock gescheitert bin. Du hast gesehen, wie ich über diesen Baukasten drüber geflogen bin und Kopf zuerst hinter diesem Kasten gelandet bin, nach dem Trampolinsprung. Und ich dachte, ich habe mir das Genick gebrochen, weil ich so leblos da lag.
Ja, ich habe da bessere Erinnerungen dran. Mir hat Turnen immer Spaß gemacht.
Ja, du bist auch immer drüber geflogen über diesen Bock und ich bin dagegen geflogen fast. Und wenn ich es drüber geschafft habe, habe ich mir fast den Genick gebrochen danach. Also ich sah mal aus wie so ein Crash-Test-Dummy, den man in irgend so eine Gymnastikübung reinschnallt und der dann komplett ohne Körperschwang durch die Gegend fliegt. Um Jugendliche wie mich zu reformieren, wurde im 19. Jahrhundert die Gymnastik erfunden. Und es gab eben noch quasi außerhalb, in Europa, außerhalb von Deutschland, sehr einflussreich in Schweden den Gymnastikinstruktor und großen Übungserfinder Per Henrik Ling. Und der hat ein System entwickelt, das Ling-System, was in Europa extrem populär wurde, über die Grenzen von Schweden hinaus, unter anderem in Großbritannien. Und die Briten haben dann in Großbritannien nach etwas Ähnlichem, einer Art Ling-Ersatz in Indien gesucht und haben dabei eben das Hatha-Yoga entdeckt und diese Tradition, die es dort gab mit Atem- und Körperübungen und eben seit dem 16. Jahrhundert. Und auf die wurde dann aufgebaut. Das Problem war, dass Hatha-Yoga zwar spirituelle Disziplin erfordert, mit einem Fokus auf Meditation und Atemtechniken, aber keinen nennenswerten körperlichen Fokus hatte. Das heißt, sie haben was gefunden, was so ein bisschen da reingepasst hat in die Richtung, aber noch nicht so richtig. Dementsprechend haben dann die indischen Lehrer angefangen, das westliche gymnastische Konzept aufzunehmen, zu integrieren in ihre eigenen Praktiken und ein eigenes körperzentriertes, körperorientiertes Yoga-System zu schaffen aus den Gymnastikbüchern aus Schweden und auf Basis des Ling-Systems und zwei, drei anderer großen Gymnasten, die zu der Zeit noch sehr verbreitet waren. Ich habe hier mal ein Bild, das ich auch gerne in die Beschreibung der Folge packe, auf das du jetzt mal klicken darfst. Auf der linken Seite siehst du die Darstellung des Ling-Manuals, des Grundbuches und rechts siehst du die indische Kopie davon 1:1.
Ja.
Der Unterschied ist, dass Ling die Arme verschränkt, wie ein Badass, während er die Übungen macht, während der indische Yoga-Lehrer die Hände zum traditionellen indischen Gruß verschränkt, zum klassischen Namaste. Und das sind nicht die einzigen Bilder, da gibt es noch mehr Beispiele von diesen 1:1 kopierten Posen, die wir heute als typische Yoga-Posen sehen würden, wo kein Mensch denken würde, dass der Ursprung in Schweden liegt bei einem schnurrbärtigen Mann namens Per Henrik Ling, der einfach nur extrem auf Dehnung stand und auf Schnurrbärte.
Sexy Typ, guter Körper. Trotzdem.
Ja, auf jeden Fall ein Idol für ganz viele Gymnasten und Fitnessleute im 19. Jahrhundert in Europa. Und wie wir gesehen haben, auch in Indien, wo die Sache mit dem Copyright das war damals sowieso noch nicht so eng, ne? Wurde generell im 19. Jahrhundert so eng gesehen. Aber was eben auffällig ist, dass quasi die Ursprünge davon schon von der ersten Generation indische Yogis unter den Teppich gekehrt wurden. Aber jetzt, ohne denen da so einen Riesenvorwurf drauf zu machen, ich meine, sie waren kolonialisiert und die Briten haben sie auch ein bisschen dazu gedrängt, zu sagen, ihr müsst jetzt was Äquivalentes hierzu entwickeln, weil wir brauchen hierfür was Indisches. Verständlich, da einfach zu sagen, die Briten wollen das, dass wir das Buch 1:1 kopieren. Komm, ich stelle mich genauso hin wie auf den Bildern und dann unterrichten wir die nächsten Klassen, dann haben wir den Staatsvertrag. Also das ist jetzt sehr überspitzt gesagt, aber die Dynamik hat da schon ein bisschen mit reingespielt auf jeden Fall. Wenn ihr mal in Indien in der christlichen Kirche wart, dort seht ihr also alles, was nach Indien kommt, wird einfach dann sehr schnell auch, sieht sehr indisch aus nach ein paar Generationen. Also Islam, Christentum, die ganzen monotheistischen Religionen, die es auch in Indien gibt, sind ja auf eine Art und Weise auch sehr indisch geprägt. Kann man auch so ein bisschen die Verschmelzung von Hatha, Yoga und dem Lingi-System sehen. Was mich noch mehr schockiert hat als die 1:1 kopierten Posen von dem schwedischen Gymnasten, waren die Frage mit der Atemtechnik. Ich habe es vorhin schon mal kurz angeteasert. Es gibt den Vater der modernen Yoga-Renaissance, Manibhai Haribhai Desai, der später als Sri Yogendra sehr bekannt wird und sehr omnipräsent, der einer der großen Yoga-Autoren, also der ist 1897 geboren und hat bis 1989 gelebt, ein sehr langes Leben geführt und sehr viele Bücher geschrieben, Autor, Dichter und so weiter und eben großer Verbreiter des Yogas. Und der hat auch das Yoga-Institut gegründet, das älteste organisierte Yoga-Zentrum der Welt, und zwar schon 1918. Also Erster Weltkrieg ist vorbei, erstes Yoga-Zentrum wird von ihm gegründet. Der hat seine Atemübungen, es gibt jedes glaubhaft untermauerte Thesen, dass der die geklaut hat von Genevieve Stebbins. Und jetzt die große Frage an dich als alten Tänzer. Wer ist denn Genevieve Stebbins?
Das weiß ich nicht.
Das ist die Begründerin des Modern Dance.
Ja, dann sollte ich das wissen. Dann muss ich im...
Solltest du wissen.
Denn ich tanze Modern Dance, aber ich habe mich wenig mit der Geschichte davon beschäftigt. Das muss ich nachholen. Ja.
Ja, also eine extrem faszinierende Frau, 1857 in San Francisco in Kalifornien geboren und die hat eben am Del Sarte-System, was so große Revolution im Tanz zu der Zeit war, hat er eben mitgearbeitet und war so eine treibende Kraft dahinter, hinter den Veränderungen und wurde damit dann auch zur Begründerin des modernen Modern Dances und hat so Harmonic Gymnastics und so war dann eine Wegbereiterin davon. Und sie hat auch die New York School of Expression in der Carnegie Music Hall gegründet, was glaube ich heute noch eine Institution ist.
Ja.
Ist einfach so die große Tänzerin eigentlich, die gleichzeitig dann aber auch erfolgreiche Autorin wurde und im 19. Jahrhundert amerikanischen Frauen Tanz näher gebracht hat, körperlichen Ausdruck und auch so Normen irgendwie definiert hat und neu definiert hat durch ihre Arbeit. Sie hat zum Beispiel so Bücher geschrieben wie Dynamic Breathing and Harmonic Gymnastics, a Complete System of Psychical, Aesthetic and Physical Culture. Und zwar mehrere Jahre bevor Sri Yogendra Bücher mit genau dem gleichen Shit unter seinem Yoga-Cover rausgibt. Von daher ist auch die Frage, wie viel von den modernen Übungen bei Yoga nicht tatsächlich einfach nur Modern Dance erste Generation abgeschrieben ist. Was ich ganz spannend finde, weil wenn wir jetzt Modern Dance anschauen, wo das Modern im Wort steckt und uns an Yoga denken, dann denken wir nicht, dass Yoga von Modern Dance abgeschrieben hat. Das ist ein bisschen kontraintuitiv, so als man würde vermuten, dass es andersrum ist. Gab auch freche, sage ich jetzt mal, indische Autoren, zum Beispiel den Yoga-Lehrer Muzumdar, später erklärt hat, dass er ein Buch geschrieben hat darüber, dass quasi die schwedische Gymnastik eigentlich Yoga sei und auf einer uralten indischen Tradition aufbauen würde, die Ling wieder entdeckt hätte auf ganz geheimen Wege. Und dieses esoterische Wissen sei quasi nur in Schweden aufgetaucht und die Inder hätten sie nur zurückgenommen, was sowieso ihres gewesen wäre. Was eine sehr spannende Umdeutung der Geschichte ist. Aber ich meine, er ist Yoga-Lehrer. Er ist auch investiert, sage ich mal. Und jetzt ist die Frage, die bleibt, das haben wir ein bisschen rausgefunden, aus was sich das zusammengesetzt. Ein bisschen Modern Dance, ein bisschen schwedische Gymnastik. ein bisschen Kolonialismus. Die Frage ist, wie wird das Ganze jetzt zu einem Phänomen außerhalb Indiens? Es hätte auch einfach sein können, dass die Inder ihre britisch-schwedisch- amerikanische Variante des Hatha-Yogas, ihre Neuentwicklung in Indien weiter praktizieren und es dabei bleibt. Aber es kommt ja zu einem sehr erfolgreichen Marketing von Yoga im Westen in den letzten 150 Jahren, knapp 150 Jahren, in dem Jahr, in dem Genevieve Stebbins ihr Buch über Dynamic Breathing und Harmonic Gymnastics veröffentlicht hat, beginnt nämlich eigentlich auch erst, also da beginnt erst die Vermarktung des modernen Yogas. Ist ganz spannend. Sie hat schon mehrere Bücher publiziert, bringt das über die Atmung raus und da steckt Yoga gerade noch quasi in seinen Kinderschuhen 1893 und gleichzeitig wird zu diesem Zeitpunkt der Westen darauf aufmerksam, weil in Chicago die Weltausstellung, die berühmte, stattfindet und auf der Weltausstellung gibt es das erste Parlament der Weltregion als große Attraktion. Und Jonas, ja, lies uns mal vor, was da passiert.
An diesem Tag tritt eine Gestalt auf die Bühne, die später als das Symbol dieses Ereignisses in die Geschichte eingehen wird. Swami Vivekananda, ein hinduistischer Mönch, dessen Charisma und Worte das Publikum in seinen Bann ziehen werden. Vivekananda zitierte zwei anschauliche Passagen aus dem Shiva Mahimna Stotram, so wie die verschiedenen Ströme, die an verschiedenen Orten entspringen, ihr Wasser im Meer vermischen, so, o Herr, führen die verschiedenen Wege, die die Menschen nehmen, durch verschiedene Tendenzen, so verschieden sie auch erscheinen mögen, krumm oder gerade, alle zu dir. Und wer auch immer zu mir kommt, durch welche Form auch immer, ich erreiche ihn. Alle Menschen kämpfen durch Wege, die am Ende zu mir führen.
Tosender Applaus. Er ist die große Erscheinung, die von diesem Parlament der Weltregion in Erinnerung bleiben wird. Unter den Zuhörern an diesem Tag sitzt auch Annie Besant. Kennst du Annie Besant noch? Die ist schon mehrmals aufgetaucht. Unter anderem ist die Nachfolgerin von Helena Blavatsky, die in Indien die Theosophen weiterführt und die eine entscheidende Rolle als eine der wenigen Ausländerinnen an der Unabhängigkeitsbewegung in Indien hat, die da ganz führend mit Gandhi und so. Übrigens, Gandhi-Folge wird demnächst mal noch irgendwann kommen. Wir müssen unbedingt mal eine Folge zu Gandhi machen. Es gibt schreckliche Dinge, die ich euch 2 Stunden lang zu Gandhi erzähle. Und danach machen wir noch eine Folge zu Mutter Teresa. Da können wir schön so die Heiligen einer nach dem anderen drohen. Sehr gut. Und Annie Besant, diese Führerin der Theosophin, war natürlich auch beim Parlament der Weltregion. Da muss man als Theosoph natürlich da sein und so tun, als wäre man auch eine Weltreligion. Als eine der führenden Esoterikerinnen ihrer Zeit hat sie Folgendes notiert.
Eine auffällige Gestalt, gekleidet in Gelb und Orange, leuchtend wie die Sonne Indiens inmitten der schweren Atmosphäre Chicagos. Ein Löwenkopf, durchdringende Augen, bewegliche Lippen, Bewegungen schnell und abrupt. So war mein erster Eindruck von Swami Vivekananda. Alles war dem erhabenen Geist seiner Botschaft untergeordnet, der sublimen Wahrheit des Ostens, die Herz und Seele Indiens ist.
Ja, und Vivekananda, wie gesagt, erregte eben auch nicht nur bei Annie Besant und bei den Zuhörern direkt dort eine große Aufmerksamkeit, sondern wir sind jetzt im 19. Jahrhundert, im Zeitalter der Presse. Und die haben ihn einen mystischen Mönch aus Indien genannt. The New York Critic hat geschrieben, er ist ein Rheter mit göttlichem Recht und sein starkes, intelligentes Gesicht in seiner malerischen Umgebung aus Gelb und Orange war kaum weniger interessant als diese ernsten Worte und die reiche Rhythmus. Äußerungen, die er ihnen gab. Also ihr könnt euch das übrigens, die gesamte Rede von ihm, die ganzen, es waren nur 5 Minuten oder so, die könnt ihr euch auf Wikipedia anhören. Das wurde aufgenommen tatsächlich damals und wir haben von 1893 Aufnahmen von der Chicago Weltausstellung. Hightech zu der Zeit und spannenderweise dadurch uns im Original erhalten. Andere amerikanische Zeitungen berichteten über Vivekananda als die größte Figur im Parlament der Religion und der beliebteste und einflussreichste Mann im Parlament. Unter diesem von Vivekananda unerwarteten Erfolg, diesen durchschlagenden, entscheidet er sich dann, im Westen zu bleiben. Er wird hier hoffentlich gebraucht und ne, gut aufgenommen und fängt dann an, die Vedanta-Zentren im Westen zu gründen. Der Vedanta ist eine dieser Schulen, dieser Philosophieschulen und eine der beiden größten, die heutzutage eigentlich so klassisch im Hinduismus vertreten werden. Neo-Vedanta war, was im 19. Jahrhundert zu der Zeit passiert wurde. So eine Art Renaissance unter den Vorzeichen der Auseinandersetzung mit dem Westen. Mhm. Wo Sachen uminterpretiert wurden und eben in der ständigen Auseinandersetzung mit dem Christentum und der westlichen Moderne standen. Und es gab so eine Art Neuerfindung des Hinduismus. Das ist auch eine ganz spannende Sache, dass man ja beim Hinduismus auch den Eindruck hat, dass es seit Jahrtausenden gleich geblieben wäre, dass es an dieses Bild vermittelt wird. Und tatsächlich wie eben auch eine Religion haben, die sich im ständigen historischen Wandel befindet, was ihre Regeln, ihre Grundformen, ihre Riten und ne, sowas angeht. Und das wird jetzt aber nicht so eine große Glocke gehangen, sondern wird immer so getan, als wäre alles 5000 Jahre alt wie beim Yoga. Ne? Das ist gut, natürlich eine gute Berechtigung. Warum macht man das so? Das macht man schon seit 5000 Jahren so. Die Vedanta-Zentren im Westen waren tatsächlich so eine Art Missionszentren, um dem Westen hinduistische Ideen und Religiosität zu vermitteln, weil er erkannt hat, im Westen gibt es ein extremes Bedürfnis danach und wenig Verständnis aber für östliche Traditionen. Also er hat, Vivekananda hat diese ganzen Esoteriker entdeckt auch und darüber hinaus eben diese große Faszination mit dem mysterischen, mit dem, also Ostasien und was da an altem Wissen scheinbar, ne, übermittelt werden würde, warum die Theosophen dann natürlich dann auch dorthin sind und warum Blavatsky dort die Weisheit gesucht hat, nachdem Ägypten ein bisschen ausgelutscht war irgendwann. Dieses Bedürfnis sieht Vivekananda und bemerkt aber auch, dass er das Ganze extrem anpassen muss, um zu den esoterischen Traditionen oder dem Verständnis seiner westlichen Gefolgschaft zu passen. Und in diesem Rahmen bringt er 3 Jahre später ein Buch raus, 1896. Das Buch, sehr, sehr einflussreiches Buch in der Szene, Raja-Yoga, also das königliche Yoga. Raja, Raj ist der King, der König und Yoga ist das König, also Raja-Yoga. Und es ist eben seine Interpretation und Anpassung, hier der starke Fokus von dem Text aus dem 2. Jahrhundert vor Christus von Patanjali, von dem wir vorhin gehört haben, dass der einzige wirkliche Yoga-Referenz daraus eigentlich der Lotus-Sitz ist. Er nimmt aber diese sehr alte Quelle, schreibt seine eigenen Ideen da rein. Ganz spannend ist, dass Vivekananda dann auch so eine Art Synthese aus Protestantismus und Hinduismus entwickelt, die sehr, sehr einflussreich auf die Idee des modernen Yogas wird und auch im Raja-Yoga schon auftaucht. Das Raja-Yoga wird heutzutage auch Ashtanga-Yoga, königliches Yoga, königliche Vereinigung, habe ich auch schon mal gehört hier in Deutschland, Sahaja-Marg oder klassisches Yoga genannt. Wobei ich da bemerke, es wird klassisches Yoga genannt, wurde aber Ende des 19. Jahrhunderts, also wenige Jahre vor dem Jahr 1900 für westliche Esoteriker erfunden. Das heißt dann aber klassisches Yoga. Da sehen wir, was für eine Augenwischerei da eigentlich stattfindet. Und Elisabeth de Michelis schreibt eben in ihrem Buch, dass mit der Veröffentlichung von Raja Yoga eigentlich der Moment gekommen ist, wo die Erfindung des westlichen Yoga stattfindet. Also das, was wir heute im Westen als Yoga verstehen, wird eigentlich 1896 in diesem Buch Raja Yoga erfunden von Vivekananda. Und Raja Yoga wird danach von den Theosophen und anderen westlichen Esoterikern, Autoren und so weiter verbreitet. Thoreau war großer Anhänger davon, unter anderem viele Theosophen fanden diese Idee, dass man damit eben Zugang, also auf eine westliche Art Zugang zu esoterischem Wissen bekommen könnte, eben sehr, sehr verlockend. Und wir sehen dabei eben diese spannende Vermischung von Hinduismus und Protestantismus bei Vivekananda, nämlich diese Vermischung von Self-Realization, von dieser Tradition des irgendwie Gottwahrwerdens in sich selbst, wo es in ihnen ja eben eine sehr lange Tradition gibt von. Ne? Wenn wir an es geht jetzt zu weit, aber da gibt es eine sehr, sehr lange philosophische Tradition in Indien und dieser protestantischen Idee von Bildung, nämlich, dass du die Verantwortung hast, das meiste aus dir rauszuholen. Also diese Idee von Bildung ist was, was mit dem Protestantismus tatsächlich auch aufkommt. Und diese Idee, dass du die Verantwortung hast, dein eigenes Potenzial im gottgewollten Sinne zu entfalten. Und dass du dafür arbeiten musst, um quasi gottgefällig dich zu entfalten. Und damit dieser Bildungsgedanke, wo wir heute nur an schulische Bildung denken, aber natürlich auch die Menschbildung, die Menschwerdung von dir, dass du dich selbst gottgefällig bildest. Ja. Damit ist der Protestantismus eigentlich auch der ultimative Ausgänger von allen Fitnesswahn. Und wenn wir an hier der JCVM heißt es, glaube ich, die junge, es gab doch die Young Man,
die AIM, ja, Young Man Christian Association.
Ja, genau. Also die waren ja auch dann groß drauf aus, um eben einen fitten christlichen Körper darzustellen und eben diese Art von Bildung quasi auch nach außen transportieren im körperlichen Außenbild und so. Also es gibt da tatsächlich auch Traditionen im Protestantismus, die das weiterentwickelt haben, diese Idee. Das sage jetzt nicht nur ich, dass quasi es da eine Verbindung zwischen Fitness und Protestantismus gibt. Michaelis schreibt zu Vivekananda selbst, ganz spannend, auf Seite 92,
Swami Vivekananda spielte in der Tat eine zentrale Rolle im Kontext der neo-vedantischen Esoterik und des modernen Yoga. Nicht ganz ein neo-hinduistischer Philosoph, nicht ganz ein meditanter Nationalist, wurde er dennoch zu einer Kultfigur und einem populären Ideologen in beiden Bereichen. Vor allem aber war er der erste Inder, dem es gelang, als wirksamer Brückenbauer zwischen östlichen und westlichen esoterischen Milieus zu fungieren, so wie es umgekehrt die Unitarier und Theosophen getan hatten. In gewisser Weise war er das stolze nationalistische und indigene Gegenstück zu diesen Gruppen. Dies erklärt, warum er von der Volksmythologie als archetypischer nationalistischer religiöser Held übernommen wurde, während eine wichtige Organisation wie der Brahmo Samaj nie in das religiös-nationalistische Pantheon aufgenommen wurde, obwohl sie politisch und institutionell viel einflussreicher war.
Ja, und zwar wie Vivekananda prägt quasi mit seiner Kampagne für Yoga in den kommenden Jahren auch nicht nur die westliche Idee von dem, was ist eigentlich Hinduismus und was ist quasi Yoga oder, ne? Also er prägt tatsächlich im Westen das Bild wahrscheinlich genauso stark wie Blavatsky es prägt auf eine Art und Weise. Dieser Mystizismus und so eine eigene Art von Verklärung, die da stattfindet. Der nationalistische Anspruch, der jetzt hier angesprochen wird, er ist immer sehr darauf konzentriert, Yoga als etwas im Westen Überlegenes darzustellen. Also diese Mischung aus körperlicher Ebene, Übung und spiritueller Tiefe sei allen westlichen Systemen der Gymnastik und so weiter eben überlegen, weil sie die spirituelle Tiefe hätte und sie bei allen westlichen spirituellen Systemen überlegen, weil sie diese körperliche Fitness-Aspekt hat. Ne? Also er hat gesagt, das ist das komplette Paket und das kann der Westen bieten und wir können das aber quasi zeigen, um auch, man muss dabei immer mitbedenken, die Briten haben zu dem Zeitpunkt schon eine sehr lange Kampagne am Laufen, um den Indern zu erklären, dass sie minderwertig seien und sich deswegen nicht selber regieren könnten. Und die Minderwertigkeit von indischer Religion wird von den Briten quasi immer wieder ausgesprochen. Vivekananda ist tatsächlich der Erste, der den Hinduismus als Religion definiert öffentlich, habe ich gelesen. Davor war der Hinduismus vielleicht als Sammlung von Philosophien oder der Polytheismus in Indien quasi als so eine Vielheit von polyistischen, aber es Vivekananda bringt das tatsächlich dann zusammen und sagt, der Hinduismus an sich ist, also all diese Philosophien, all diese Glaubensrichtungen, all diese Götter, das ist ein Ding. Er ist auch sehr Neo-Vedanta. Und dann zu sagen, das alles eins, auf eine Art und Weise gibt es eine Einheit im hinduistischen Pantheon, der so ähnlich ist wie die Dreieinigkeit im Christentum. Ihr habt nur drei Einheiten, die eins sind. Bei uns sind es eben Tausende, ja. Aber im Endeffekt haben wir genauso eine Einheit wie ihr. Und damit sind wir euch gleichwertig. Also da sehen wir in der Neo-Vedanta auch diese gezielten Versuche, eine Gleichwertigkeit durch Gleichheit auch zu konzipieren. Was nicht, ja, sei ihm vergönnt. Aber es ist natürlich, Das muss aber immer mitgedacht werden, wenn Vivekananda über diese Überlegenheit redet. Es ist für die Inder damals eine revolutionäre Idee im 19. Jahrhundert, dass sie überlegene Kulturtechniken haben, die sie in den Westen exportieren könnten, nachdem von den Briten die ganze Zeit nur behauptet wurde, wir haben alles, was ihr braucht. Ja. Vivekanandas Botschaft ist eben, wir können Yoga als Symbol indischer Überlegenheit und kulturellem Stolz nutzen, um das zu etablieren, was wir brauchen, um einen fähigen Nationalismus, um eine Nation zu gründen, ohne die Briten. Ja? Und damit wird er zu einem der großen, also auch Vorkämpfer des Nationalismus. Und das macht Sinn, warum deswegen auch im heutigen nationalistischen geprägten Indien das Yoga an Schulen so weit verbreitet ist wie noch nie. Und Yoga im Alltag quasi als etwas uraltes Indisches auch in Indien gelehrt und verbreitet wird. Das ist nicht nur was, was nur im Westen jetzt heute so passiert oder so verbreitet wird, sondern passiert genauso in Indien. Und hier sehen wir eben den Grund. Es wurde dafür erfunden. Was zur Erschaffung dieses Mythos notwendig ist, ist natürlich die Verleugnung europäischer Einflüsse, wie das Mazumdar in seinem Buch macht oder zahllose andere. Und das Verstecken der eigentlichen Motive, was hier jetzt in dem Fall von Vivekananda eben das Stärken der indischen Identität und des indischen Nationalismus, ganz konkret vor allem hinduistischen Nationalismus auch, unter Ausschluss der anderen religiösen Minderheiten ist. Und eben auch eine Möglichkeit, Kritik an der westlichen Kultur zu üben, weil er tatsächlich nicht nur kritisiert, sondern er tatsächlich eine Alternative anbieten kann. Was ist sehr, also was seiner Kritik ein ganz anderes Gewicht verliehen hat einfach. Ja. Und die Geheimwaffe war, dass seine Konzeption sowohl in Indien funktioniert, als auch konkret dafür entwickelt wurde, westliches Publikum anzusprechen. Weil es für den Westen und für diese Leute entwickelt wurde. Ich habe hier ein lustiges Zitat gefunden bei der Recherche. Jonas, lese mal bitte vor. Ist auf Englisch, aber ich hoffe, ihr verzeiht uns das.
During the Chicago riots in 1968, where Allen Ginsberg had chanted Om for 7 hours to calm everyone down, an Indian gentleman had passed him a note telling him his pronunciation was all wrong.
Das fand ich lustig.
Ihr könnt es auf kurz übersetzen. So, also während den Aufständen in Chicago 68 hat Allen Ginsberg, der Lyriker, Dichter, für 7 Stunden Om gesungen, bis dann irgendwann ein Inder auf ihn zukam und ihm einen Zettel überreicht hat, wo drauf stand, dass seine Aussprache komplett falsch ist. Ja.
Ja, das ist lustig, wenn man weiß auch, dass bei Sanskrit halt Aussprache alles ist. So, ne? Also wenn du schlechtes Sanskrit sprichst, dann sprichst du besser kein Sanskrit und du musst es alles perfekt ausgesprochen werden. Und da wurde quasi in der alten Sanskrit-Schule und heute auch noch, wenn man Sanskrit-Unterricht nimmt, großer Wert drauf gelegt, weil es eben auch diese Ritussprache ist. Und wenn man das nicht richtig macht, dann ist man Lecha, quasi ein Barbar. Ist das Äquivalent des Indische für den Barbaren. Barbar ist der Griechisch schlecht, undeutlich spricht und sich anhört, als würde er Barbar sagen. Deswegen der Barbar ist quasi Lautmalerei. Und genauso in Indien, wenn man schlechtes Sanskrit spricht, dann ist die Lautmalerei Mlecha. Das Wort für den indischen Barbaren. Falls ihr mal in Indien seid, und ja, kommt immer gut. Was können wir zusammenfassend sagen? Das heutige Yoga, wie wir es kennen, ist ein Produkt des 19. und 20. Jahrhunderts. Eine hybride Praxis, die westliche Gymnastik mit spirituellen Elementen und Modern Dance und was auch immer kombiniert. Und eben in diesem speziellen Rahmen der Neo-Vedanta Ende des 19. Jahrhunderts in Indien erfunden wurde und dann eben über Vivekananda und andere im Westen große Verbreitung fand. Und wenn jetzt ich über den Nationalismus geredet habe, dann geht es eben lange vor der Unabhängigkeit. Die Unabhängigkeit kam 1948 und 1918 wurde das erste Yoga-Studio-Institut gegründet. Also damit, das war ja doch 50 Jahre vor der Unabhängigkeit quasi, dass Raja-Yoga rauskam. Und ein langer Weg bis zur Unabhängigkeit und hat da quasi die ganze Zeit auch mit dran gearbeitet an der indischen Unabhängigkeit auf eine Art und Weise als Mittel zu sagen, wir haben Yoga. Wir können uns selber regieren. Und die weit verbreiteten Annahmen, dass Yoga eben diese jahrtausendealte indische Tradition sei, ist eben insofern ein Mythos, dass es eine alte Tradition mit dem Begriff Yoga gibt, die aber wenig damit zu tun hat, was die Körperübungen im Fitnessstudio sind. Ja, und es da diese Verquickung von zwei Arten von Konzepten gibt, die propagandatechnisch sehr gut ausgenutzt wurden von verschiedensten Yogis seit Anfang des modernen Yogas, seit Vivekananda quasi. Und insofern, ja, also sehen wir da einfach, dass nicht nur in Deutschland mit den Lederhosen und den Dirndeln Sachen aus dem 20. und 19. Jahrhundert konstruiert quasi benutzt werden, um Nationalismus zu fördern, sondern dass genauso der Fall in Indien mit dem Yoga ist oder wir den gleichen Fall in China mit der Traditional Chinese Medicine haben, die auch eine Erfindung des 20. Jahrhunderts größtenteils ist und behauptet aber, jahrtausende alte Weisheiten irgendwie weiter zu verbreiten und dafür müssen dann irgendwelche seltenen Tiere sterben, weil anderes Thema. Kommt mal wann anders. Aber wir haben es eben bei Yoga nicht mit einem, also weder mit was Urindischem zu tun, außer die ganzen Bezeichnungen. Und es ist da natürlich auch fragwürdig, es gab jetzt Kampagnen darüber, es gab eine Kampagne, glaube ich, 2022, wo es darum ging, dass quasi, wenn nicht indische Leute Yoga machen, das Cultural Appropriation wäre. Was in diesem Licht halt auch kompletter Quatsch ist. Es ist halt ein Hybrid, ein esoterisches Hybrid aus dem späten 19. Jahrhundert. Das dürfen ja dann auch nicht nur Esoteriker Yoga machen. So, also vielleicht wäre es gut, wenn in die Yoga-Studios man sich ehrlich auch mal auf Ling beziehen würde und auch von dem noch ein Bild an die Wand hängt, neben den anderen Gurus, um den aufzunähren. Vielleicht wäre das ehrlicher und vielleicht wäre es auch tatsächlich ehrlicher, wenn man uns nicht darüber streiten würde, wer hat es angefangen, wer hat es erfunden, ist es das Urschwedisches und man muss das auf einmal mit stinkendem Fisch machen, sondern dass man vielleicht eher sagen würde, man kann anerkennen, wenn man sich die tatsächliche Geschichte anschaut, dass es eben moderne Wurzeln hat, sehr hybride Wurzeln, ein Gemisch aus verschiedensten Einflüssen ist, unter einem ganz gewissen politischen Rahmen entwickelt wurde. Und also das macht es ja nicht schlechter, dass es Leuten gut tut, die Yoga machen, ne? Sich zu dehnen oder Gymnastik zu machen. Das wollte Ling ja die ganze Zeit.
Ja.
Ja, da hätte sich halt mit weniger Klangschalen und mehr Schnurrbärten vorgestellt, ne? Wobei Schnurrbärte in Indien ja auch omnipräsent sind. Aber ja, also von daher tut es ja den Übungen an sich gar keinen Abbruch, aber diese ganze kulturelle Fanfare, die man außenrum da macht, die spielt natürlich unnötigerweise dieser esoterischen und nationalistisch-indischen Erzählweise in die Karten. Von daher,
bewegt euch. Sitzt nicht nur im Büro, bewegt euch. Tut eurem Rücken was Gutes, bewegt euch.
Sagen wir beide, die beide jetzt heute wahrscheinlich mit Rückenschmerzen ins Bett gehen heute. Auf keinen Fall. Ist mir ja.
Ich habe schon den herabschauenden Hund gemacht.
Ja, dann kann ja nichts mehr passieren. Aber ja, ich plädiere als abschließendes Wort für also eine kritischere Betrachtung quasi von Yoga. Und glaubt nicht alles, was auf komischen Yoga-Websites steht. Das ist sehr manipulativ, finde ich eigentlich, wie das da zusammengemischt wird, um Leuten Gymnastikkurse zu verkaufen. Anyway, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das dadurch tun, dass ihr uns weiterempfehlt an andere, die das gerne hören. Wir freuen uns über die vielen neuen Hörer, die wir jetzt bekommen haben, auch in den letzten Monaten nochmal dazu. Und ansonsten könnt ihr uns auf YouTube mit einer Premium-Subscription unterstützen oder auf Patreon. Wir freuen uns riesig. Auf Patreon haben wir auch eine Liste von Leuten, die wir vorlesen, die uns unterstützen, die gern vorgelesen werden wollen. Da könnt ihr euch eintragen. Uns unterstützen im Augenblick der coolere Herr Fischer vom Aden-Gymnasium, Fanny Dietrich, Freya Stuart, Onkel Didi, Alexi, Katharina und Fernando. Vielen lieben Dank euch. Und ja, wenn ihr jetzt auch ein Bier ausgeben wollt für die Stories, die wir euch hier erzählen, oder mehrere Biers oder ein paar Kaffees oder ein Stück Kuchen, also ihr könnt euch das im Gegenwert umrechnen dann, was ihr uns gerne ausgeben wollt, zum Kaffeeklatsch, während ihr uns hört. Genau, wir freuen uns super darüber und sind sehr, sehr dankbar. Und Jonas kriegt jetzt hoffentlich zu Weihnachten auch vom Patreon Nikolaus mal ein neues Mikro geschenkt. Von dir aus.
Ich war ein artiger Junge. Also.
Ja, nee, wirklich. Du hast so viele Gedichte aufgesagt und Sachen vorgelesen. Wenn du für jede vorgelesene Stelle ein Geschenk kriegen müsstest, eigentlich so alte Kinderregeln.
Also Naturmatsch.
Pro Gedicht ein Geschenk. Da müsste ich schon, ja, mir was überlegen.
Wie dem auch sei. Wir hören uns zur nächsten Folge wahrscheinlich schon im neuen Jahr. Oder sind wir schon im neuen Jahr?
Ah. Wir sind schon im neuen Jahr, Jonas. Wir hatten ja jetzt noch 2 Folgen Preußen, die ich ohne dich aufgenommen hatte. Und jetzt sind wir im neuen Jahr. Und genau, ich hatte ja versprochen, dass es ein bisschen esoterischer wieder wird. Und dieses Yoga-Thema, ja, es ging mal wieder um Theosophen ein bisschen und Theosophinnen. Also wir sind wieder ein bisschen daran geschrammt und ich denke, das war eine ganz gute Annäherung an die Esoterik-Nische heute mal wieder. Genau. Ich würde gerne wieder mehr graben in dem Bereich. Ich habe wieder Lust.
Machen wir uns die Hände schmutzig in 2025.
Ja.
Bis bald, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Bis bald. Macht's gut.